SWR 2 Tandem.
Guten Abend. Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Heute mit zwei Autoren, die gemeinsam einen historischen Familienroman geschrieben haben. Und zwar über eine Familie aus Württemberg, nämlich die Kerners. Hallo und herzlich willkommen, Felix Hubi und Hartwin Gromes.
Grüß Gott.
Hallo.
Herr Hubi, viele unserer Hörer sind Sie bestimmt bekannt. Erstmal als Autor von Krimis und als Erfinder natürlich von Bienzle, also der Figur des Stuttgarter Tatortkommissars Ernst Bienzle. Jetzt haben Sie einen historischen Roman geschrieben. Diese Beschäftigung mit der Vergangenheit, ist das eigentlich auch wie so eine Art Krimi? Also was ich fragen will, war es spannend?
Es war auf jeden Fall spannend. Ich würde nicht sagen, es war wie ein Krimi. Im Grunde genommen lag die Spannung darin, was mein Co-Autor, der die ganze Recherche übernommen hat, auf den Tisch legte. Und da war jeden Tag eine Überraschung dabei.
Herr Gromes, die Kernerbrüder, um die geht's. Und nach einem von denen, nach dem Justinus, ist auch eine Weißweinsorte benannt worden. Haben Sie denn für die Recherche auch mal den einen oder anderen Kernerwein getrunken? Rein aus Recherchegründen natürlich.
Also, um ehrlich zu sein, wir haben den Kernerwein nach Abschluss unseres Romans getrunken und waren sehr begeistert. Also es ist eine hervorragende Traube, obwohl uns die Winzer sagen, dass sie ein bisschen am Aussterben ist und nicht mehr so populär ist, aber er schmeckt vorzüglich. Nun hat der Kerner natürlich gar keinen Kernerwein getrunken, sondern zu seiner Zeit war, glaube ich, waren die Weißweine und die Rotweine eigentlich ziemlich fürchterlich. Er hat allerdings, wie man sagt, bis zu 3 Flaschen am Tag getrunken. Er hat sich immer einen großen Vorrat zugelegt, also für den ganzen Winter über, und hat dann also kräftig dem zugesprochen.
Also die Benennung des Kernerweins vielleicht auch als Hommage an einen trefflichen Trinker.
Genau so.
Also es ist ein Familienroman, es tauchen verschiedene Mitglieder dieser Familie auf und im Zentrum stehen 3 Brüder, deren Geschichte sehr, sehr spannend ist und die sie umgesetzt haben. Nämlich erstens der Justinus Kerner, Arzt, Dichter, die Weinsorte, über die wir eben gesprochen haben, ist nach dem benannt worden, wenn auch sehr viel später. Dann der Karl Kerner, ein General und zeitweise Innenminister in Württemberg. Und dann ist da noch der Georg Kerner, ein kritischer Chronist der Französischen Revolution, der auch mit Napoleon in ganz Europa unterwegs war und dann später Armenarzt in Hamburg war. Also ganz persönlich kannte ich nur einen davon, den Justinus, und die Kerner Weinsorte. Wie ging es Ihnen denn jetzt vorm Verfassen des Buchs? Also was wussten Sie von den Kerners?
In einem vorigen Buch haben wir ein Porträt drin von dem Georg Kerner. Und zwar heißt das Nett mit uns und hat Rebellen und Märtyrer aus Baden und Württemberg zum Inhalt. Und über diesen Georg Kerner sind wir dann eigentlich zu dieser Familie gestoßen, haben gesagt, das ist eigentlich eine interessante Familie. Dann kommt natürlich der Justinus ins Spiel und der unbekannteste von den dreien ist sicher der Karl Kerner, also der mittlere der Brüder. Und dann haben wir eben gemerkt, dass das ein richtig super Stoff ist für einen Roman. Die drei Brüder haben viel miteinander zu tun auch gehabt und lebten in verschiedenen Zeiten eigentlich. Das geht von der Französischen Revolution, mit der sich identifiziert hat der Georg Kerner, bis hin eigentlich zu den 48ern, in denen dann, also 1848 eine Revolution, in denen dann der Sohn von Justinus Kerner, der Theobald, wiederum ein Aufrührer war. Und so ist das eigentlich ein Porträt über ein Dreivierteljahrhundert württembergische Geschichte.
Also ein großer Bogen, der sich da auftut. Herr Hubi, Sie als der einzige Schwabe hier in unserer Runde, kannten Sie? Also die Kerners, war Ihnen das so ein Begriff?
Ja, also natürlich war mir der Justinus Kerner ein Begriff. Seine Lieder sowieso, die haben wir ja auch schon als Kinder gesungen. Ich hatte aber keine Ahnung, welche Familie sich um ihn herum gruppiert hat. Und ich habe jetzt übrigens auch festgestellt, im Verlauf unserer Lesungen, kaum jemand weiß etwas, auch über Justinus Kerner. Jeder weiß, dass es das gegeben hat. Es gibt Justinus Kerner Schulen, Straßen. Fragt man die Leute, wer war denn das? Dann werden sie ganz schweigsam. Also es ist ein Name, der geläufig ist und hinter dem die wenigsten Leute etwas vermuten.
Also wirklich so ein historischer Schatz auch so ein bisschen, den Sie da gegraben haben, mit wirklich 3 ganz spannenden Brüderschicksalen. Vielleicht hören wir einfach mal rein. Also da wir die beiden Autoren hier haben, lesen Sie doch mal einen Auszug.
Also am besten lesen wir einfach den Anfang.
Justinus Kerner kletterte aus der Kutsche und atmete tief durch. Sein Blick glitt über die Ebenen unter ihm bis hinüber zu dem sanft ansteigenden Engelberg, hinter dem das Städtchen Leonberg lag. Zu seinen Füßen am Südhang des kegelförmigen Asbergs zog sich ein Weinberg hin. Es war ein milder Vorfrühlingstag. Wie gut, dass wir nicht zu Fuß hier herauf mussten und dann auch womöglich noch durch das steile Schwitzgässle. Kerner zeigte auf einen schmalen Weg, der in engen Windungen vom Tal heraufführte. Kennen Sie die Geschichte, warum der Asberg der höchste Berg Württembergs sein soll?
Der Kutscher Josef schüttelte den Kopf und hängte zwei Hafersäcke an die Spitze der Deichsel, damit sich seine Pferde, die nach einem steilen Anstieg erschöpft wirkten, ein wenig gütlich tun konnten.
Das wurde ein 8-jähriger Bub in der Schule gefragt, fuhr der Dichter Kerner fort.
Welches der höchste Berg Württemberg sei? Der Kutscher schneuzte sich.
Sag ich doch, der Bub hat geantwortet, der Asberg.
Und wie ist er da drauf gekommen? Josef wirkte nicht besonders interessiert.
Weil, hat der Schüler geantwortet, weil mein Onkel 2 Jahre gebraucht hat, bis er hinauf und wieder herunter war. Kerner gab ein glucksendes Lachen von sich, wobei sein stattlicher Bauch wackelte.
Josef dachte ein paar Augenblicke nach und stimmte dann in das Lachen ein, was sich bei ihm allerdings wie ein kleiner Hustenanfall anhörte. Nicht schlecht. Er tätschelte den Hals des Führpferdes und fragte, und wie lange wird's bei Ihnen dauern, Herr Doktor?
Nicht so lang. Ein Stündchen vielleicht. Justinus Kerner griff in die Innentasche seines schwarzen Gehrocks und zog ein Büchlein heraus. Wollen Sie so lange etwas lesen?
Der Kutscher schüttelte den Kopf. Sie wissen doch, mit dem Lesen hab ich's nicht so. Ich setz mich in den Wagen und lass meine Gedanken ein bisschen spazieren gehen.
Kerner sah den stattlichen Mann an. Der Kutscher arbeitete nun schon seit Jahren für den Arzt und Dichter und ging zudem seinem Beruf als Schreiner und Totengräber nach. Manchmal, wenn Justinus mit guten Freunden in seinem Garten saß, erlaubte er sich den Scherz, der Josef und ich, wir arbeiten Hand in Hand. Er schätzte den Mann und nahm es ihm nicht krumm, dass er sich so gar nicht für seine literarischen Arbeiten interessierte. Jetzt nickte Kerner ein paar Mal, auch gut, das mache ich oft, meine Gedanken spazieren schicken. Dann ging er zu dem eisenbeschlagenen Tor und zog am Glockenseil.
Ein Wächter in einem blauen Uniformrock öffnete. Er musterte den Besucher aufmerksam. Sind Sie der Herr Dr. Justinus Kerner?
Ja, ich bin angemeldet.
Sein Gegenüber verbeugte sich. Vom Büro des Königs, ich weiß. Der Direktor des Gefängnisses höchst selbst hatte den Wachmann eingewiesen und gesagt, der Besucher sei ein berühmter und bei Hofe sehr wohlgelittener Arzt und Schriftsteller. Der Gefangenenwärter hatte noch nie etwas von dem Mann gehört, und als der Direktor sagte, er hat zum Beispiel preisend mit viel schönen Reden und wohlauf noch getrunkenen, funkelnden Wein gedichtet, meinte er, man denkt gar nicht, dass man zu so etwas extra einen Dichter braucht, um dann schnell hinzuzufügen, also ich könnte sowas nicht. Jetzt sah er den Besucher voller Respekt an. Kommen Sie bitte, Ihr Sohn wartet in der Sprechstube und der Herr Direktor täte Sie dann auch gerne noch kennenlernen.
Also bei dem schönen Satz, man denkt gar nicht, dass man für sowas einen Dichter braucht, haben wir jetzt alle so ein bisschen geschmunzelt. Da braucht man aber einen guten Autoren trotzdem, ne, um so eine Szene zu schreiben. War das anstrengend für Sie, die Szene, oder hat es einfach Spaß gemacht?
Diese Szene war nicht anstrengend. Also wenn man die vor Augen hat, schreibt man sie einfach hin und man fängt ja an, mit den Personen zu leben. Man weiß, wie sie sprechen. Man kann ihnen ihren Duktus geben. Das ist eher ein Vergnügen als eine Anstrengung.
Was natürlich nicht so vergnüglich ist, ist die Zeit, um die es da geht. Jetzt haben wir gehört, der Justinus geht zum Gefängnis, da sitzt sein Sohn. Was war denn so der Kontext? Also was für Freiheitskämpfe, worum ging es da vor Ort?
Also diese Szene ist im Nachklapp zu den 48er Unruhen, bei denen eben Theobald, der Sohn von Justinus, eine aufrührerische, aber mehr rhetorische als wirklich aktive Rolle gespielt hat. Und dummerweise sind Theobalds Reden alle in der Zeitung abgedruckt worden. Und so hatte man einen Rückgriff, als dann später die Reaktion gesiegt hat, auf seine aufrührerischen Gedanken und hat ihn dann vor Gericht gestellt. Er ist dann erstmal ins Exil nach Straßburg gegangen und kam dann doch wieder zurück und saß dann eben 10 Monate auf dem Hohen Asberg und sein Vater hat dann sich beim König für ihn
verwendet. Aber diese Szene, die wir gelesen haben, ist ein Rahmen praktisch. Also auf der Rückfahrt jetzt in der Kutsche denkt der Justinus über seine Brüder nach, denkt über seinen Bruder Georg nach und dann erzählen wir die Geschichte Georgs und so ähnlich machen wir es auch mit dem Karl, sodass es alles miteinander verwoben wird. Also das ist dann retrospektiv, was wir anschließend nach dieser Szene erzählen.
Also es sind drei Brüder, deren Geschichte da erzählt wird. Bei Fernsehserien oder auch bei Romanen geht es einem ja oft so, dass man so eine Lieblingsfigur hat, quasi so einen Darling. Gibt es bei Ihnen auch?
Ja, das ist sicher der Georg, weil der einfach der wildeste ist, der aufrührerische ist, der eigentlich auch die politischen Verhältnisse seiner Zeit genau erkennt und sie analysiert und sich da sehr aktiv tummelt.
Er ist wirklich unser Held, weil er hat den Mut gehabt, dem Napoleon alles hinzuschmeißen, nachdem er festgestellt hat, dass der gar kein Revolutionär mehr war, sondern sich zum Kaiser gekrönt hat, hat er hingeschmissen und ist Armenarzt geworden und war da extrem erfolgreich, weil er hat das Impfwesen in Hamburg eingeführt, er hat die Geburtshilfe eingeführt, die er vorher in Skandinavien studiert hat und war wirklich ein ganz überzeugender Mensch. Dabei war er ganz klein, zierlich. Und eigentlich eher unscheinbar. Er hat immer von sich behauptet, er würde Napoleon sogar ähnlich sehen.
Also, wir sprechen gleich weiter über Napoleon und seinen Doppelgänger, seinen Kerner, seinen schwäbischen Doppelgänger. Jetzt spielen wir erstmal Musik, und zwar den Titel Preisend mit viel schön reden, heißt offenbar auch der reichste Fürst. In der Interpretation spielen wir es jetzt gleich. Herr Hubi, das ist ein Wunsch von Ihnen. Warum dieser Titel?
Naja, weil es das Lied ist, das man heute noch kennt und das eben Justinus Kerner gedichtet hat, und man nennt es ja auch das Württemberglied.
Preisend mit viel schönen
Preisend mit viel Schönreden, sowas wie die inoffizielle Landeshymne Württembergs, gesungen vom Bürgermeisterchor im Kreis Reutlingen. Also passend zu unserem Thema heute, nämlich zu einem historischen Familienroman über die Kernerbrüder oder die Kerners. Und das Gedicht stammt also von Justinus Kerner, dem jüngsten der Brüder. SWR 2 Tandem, bei uns sind die beiden Autoren des Buchs, nämlich Felix Hubi und Hartwig Grommes. Sie haben das Buch zu zweit geschrieben, also dieses zu zweit Schreiben, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Ist das wie Klavierspielen, vierhändig quasi, haben Sie immer nebeneinander am Laptop gesessen?
Das wäre schön, ja. Ich habe schon oft mit Co-Autoren gearbeitet, aber meistens szenisch, auch mit Hartwig Grommes. Wir haben Theaterstücke und Hörspiele zusammen gemacht. Aber beim Roman ist es natürlich ganz besonders schwierig. Ich habe auch mal einen Roman zusammen mit Götz Georg über Szymanski geschrieben, da war es extrem schwierig. Aber es ist natürlich in der Regel so, bei uns war es auch so aufgeteilt, er hat die gesamten Recherchen gemacht, hat das Material hingelegt zum Teil, aber auch schon ausformuliert, sodass es Teil des Romans werden konnte. Und dann sitzen wir uns gegenüber. Und wenn man zu zweit schreibt, muss einer den Hut aufhaben, den sitze ich dann in der Regel auf. Was dann aber auch bedeutet, dass ich am Laptop sitze. Wir ziehen uns dann zurück in eine Klausur und was ich schreibe, lese ich auch laut gleichzeitig. Dann ruft er dazwischen, ja, so kann man aber nicht sagen, das solltest du doch besser so sagen. Und bei Dialogen, da werfen wir uns so die Bälle zu, wenn Dialoge fällig sind, dann spielt er den einen, ich spiele den anderen. Das ist eine sehr lebendige Art zu schreiben. Man muss nur dafür sorgen, dass es nachher ein einheitlicher Stil ist. Das ist dann in der Regel meine Sache.
Und die Übersetzung ins Schwäbische macht natürlich immer der Hubi, weil ich lebe zwar über 40 Jahre schon in Ostfildern in der Nähe von Stuttgart, aber bin des Schwäbischen, wie man ja auch hört, nicht mächtig.
Also ich muss dazu sagen, hier im Studio hat keiner von Ihnen einen Hut auf. Sie können also beide offen sprechen. Man merkt aber auch bei Ihnen beiden, dass da eine gute Stimmung herrscht zwischen Ihnen beiden, auch hier im Studio. Ist das wichtig fürs Schreiben, so eine Art so eine Chemie, dass man einfach Lust hat, irgendwie, dass man sich nicht sagt, Mann, jetzt muss ich mich schon wieder mit dem hinsetzen?
Also absolut. Ich habe einmal einen Kriminalroman zusammen mit meinem Kollegen Fred Breinersdorfer geschrieben und es ging hart am Mord vorbei. Also wir waren da auf einer Berghütte und waren, glaube ich, beide froh, als wir wieder unten waren. Da sind die Egos aufeinander geprallt, das war furchtbar. Das ist bei uns nicht so. Wir kennen uns so gut, wir sind gut befreundet und ja, jeder will für den anderen auch nur das Beste und das kommt dann wirklich zu einer guten Zusammenarbeit.
Herr Grommes, also was mich nochmal interessieren würde, ist die Recherche. Da waren Sie ja eher zuständig. Wie sind Sie da bei dem Stoff vorgegangen?
Naja, ich habe natürlich Biografien gelesen, soweit es welche gibt. Ja, es gibt wunderbare Forschungen über den Georg. Bei Justinus gibt es natürlich diese bekannten Sachen, also das Kernerhaus und seine Gäste, was sein Sohn herausgegeben hat. Und dann kommt man aber natürlich immer weiter. Es gibt also Memoiren wieder von Witwen, von Nachfahren und so. Und dann bei Karl Kerner, also der dann ja also den erblichen Adel Karl von Kerner, Freiherr Karl von Kerner ja geworden ist, da findet man natürlich wieder viel in offiziellen Handbüchern der württembergischen Regierung. Und das steht dann in der Landesbibliothek und so. Also da kann man sich gut informieren über alle diese Leute. Und man hat oft eher zu viel Material als zu wenig. Und das muss man dann auch wieder natürlich sortieren und muss gucken, dass auch die wichtigen Sachen bleiben und die unwichtigen nicht. Aber bei den unwichtigen gibt es manchmal natürlich lustige Episoden, die man dann auch wieder unterbringen will. Also das ist ein bisschen problematisch. Und wenn drei solche Kaliber Gegenstand eines Romans sind, ist es natürlich sehr viel Stoff.
Also viel Zeit in den Archiven verbracht. Ja. So klingt es. Den Wein, den haben Sie sich fürs Ende aufgespart, also auch nicht während der Recherche. Jetzt muss ja irgendwie, muss man ja vom Archiv zur Figur kommen. Also es muss lebendig werden. Wie viel ist denn dann eigentlich Erfindung im Roman und was ist tatsächlich belegbar? Also es gibt zum Beispiel eine Anekdote, wo dann der jüngere Bruder sich in die Frau des älteren Bruders verliebt, wo ich mich dann gefragt habe, woher wissen die das eigentlich? Oder ist das jetzt einfach was, was man dazu gibt, damit es interessant wird?
Nein, das ist auch recherchiert und da gibt es ja auch die Briefe, die er geschrieben hat und es gibt auch die Reaktion seines Bruders Georg darauf. Also wenn der sagt zum Beispiel, deine Briefe sind das Geld nicht wert, das ist Porto gekostet hat, dann hat er das tatsächlich gesagt oder geschrieben an seinen Bruder Karl. Da gibt es ganz viel Material, das ist authentisch. Aber natürlich, wie er nun die Liebe gesteht und wie sie sich begegnen und mit welcher Vorsicht die Schwägerin damit umgeht, das ist dann schon romanhaft erzählt und frei.
Aber von der Witwe, eben von dem Georg, gibt es ja auch im Nachlass Aufzeichnungen über ihr Leben und über ihr Zusammenleben mit dem Georg. Und da taucht natürlich auch vieles auf. Es ist viel Material vorhanden. Die Witwe hat das wieder hinterlassen für ihre Kinder. Erinnerung auch an ihren Vater, den sie so früh verloren haben, ne? Und so. Also es gibt unendlich viel Material. Damals hat man auch viel geschrieben. Ja? Also die haben viel aufgezeichnet.
Also wenn man an so einen historischen Stoff rangeht und den umsetzt, dann gibt es ja auch Fallen. Also bei Hollywood-Filmen ist da zum Beispiel der römische Legionär, der auf einmal so eine Armbanduhr am Handgelenk hat. Wie ist es denn bei so einem Roman? Also wo lauern da die Fallstricke?
Ja, ich sage mal ein Beispiel. Die machen eine Wanderung von Tübingen aus auf die Achalm bei Reutlingen an Ulands 20. Geburtstag. Und da taucht zum ersten Mal die Friederike Ehmann auf, die spätere Ehefrau von Justinus Kerner, die er Rickele nannte. Und die macht das Picknick, habe ich geschrieben. Und dann habe ich erst mal geguckt, ob es das Wort Picknick überhaupt damals schon gab. Aber es gab's, dieses Wort. Solche Dinge, die passieren einem natürlich schon auch. Also ich will nicht behaupten, dass das Buch absolut fehlerfrei ist. Aber da muss man schon darauf achten, dass man in so eine Falle nicht tappt. Das stimmt schon.
Es gibt aber auch Zivilisationsfallen. Ab wann gibt es also eine Straßenbeleuchtung zum Beispiel? Ja? Oder gibt es zu der Zeit, also um 1800 rum, sowas Ähnliches schon wie ein Badezimmer?
Ja, da hat uns, eine Zuhörerin bei einer Lesung kam und sagte, es gefällt mir alles gut, aber ein Badezimmer hat es damals noch nicht gegeben. Aber es war ein Patrizierhaushalt in Hamburg und die hatten schon Badezimmer.
Also sie hatten gut recherchiert und sich abgesichert. Ja, ja. Wenn man an so einen historischen Stoff rangeht, dann muss man sich auch überlegen, was für eine Sprache da man verwendet. Also bleibt man erste Option quasi in der Gegenwart und schreibt so, wie Leute heute sprechen, oder will man irgendwie in diese Sprache von damals? Was war denn Ihr Ansatz?
Ja, die Sache ist ein bisschen zwiespältig. Also einmal verwenden wir ja auch direkte Zitate aus der Zeit. Also manche Dialogstellen sind direkt entnommen aus der Zeit. Oder manchmal zitieren wir auch aus dem Tagebuch zum Beispiel von Justinus Kerner. Das merkt man dann schon. Das ist die authentische Sprache der Zeit. Und die ist etwas pathetisch, die ist also bilderreich und so weiter. Aber natürlich wollten wir nicht sprachlich in diese Zeit reingehen. In welche hätten wir auch gehen sollen? Sollen wir in die Sprache um 1800 gehen oder um 1860? Oder unser Roman endet 1931, ja? Also mit dem Tod der Enkelin von Karl von Kerner. Wir versuchen eine Sprache, die der Leser gut verstehen kann, aber wo es auch natürlich klar ist, dass es sich um historische Figuren handelt. Also das soll man ja nicht leugnen, ne? Also viele Sachen, Begriffe aus der Jetztzeit, die da nicht reinpassen, haben wir auch nicht drin.
Erzählen tun wir natürlich oder tue ich eben so, wie ich alles erzähle. Man braucht seine eigene Sprachmelodie. Ein erfahrener Leser erkennt ja, wer es geschrieben hat. Und es muss eine Sprache sein, die den Leser auch mitnimmt, die ihn reinzieht. Und das habe ich versucht, also da steht er mir auch nicht im Weg. Wenn ich eher sage, meine ich Hartwig Krommes, dann setze ich dann schon auch mal durch, dass es in dieser Sprachmelodie, in diesem Duktus, der meiner ist, bleibt. Weil ich natürlich inzwischen weiß, dass es Möglichkeiten gibt, den Leser sozusagen im Strom mitzunehmen. Und das würde ich hier genau, das ist nicht anders erzählt, im Grunde genommen wie andere Bücher, die ich heute schreibe.
Ich finde, man merkt hier im Studio und im Buch auch, so wie Sie schreiben, dass Sie sehr gut zusammenarbeiten. Wie lange machen Sie das denn eigentlich schon? Also seit wann kennen Sie sich?
Ja, kennen tun wir uns schon ziemlich lange. Das ist über 30 Jahre her. Nicht? Aber wir haben uns über Bekannte kennengelernt, haben uns auch da gleich verstanden. Und dann hat er, ist ja dann, wird er vielleicht noch erzählen, Professor in Hildesheim gewesen und hat dort auch einen Drehbuchkurs eingerichtet und hat mich dann gebeten, da diesen Kurs zu machen. Ich bin eigentlich immer auf der Suche nach Leuten, mit denen ich arbeiten kann, mit denen ich schreiben kann, weil Schreiben ist ja eine ziemlich einsame Sache. Und ich bin gern mit anderen Menschen zusammen und ich finde auch, viele haben Begabungen, die ich nicht habe. Und wenn man die dann bündelt mit den Begabungen, die ich habe, dann kommt was Besseres raus. Und dann habe ich ihm, glaube ich, angeboten, einfach mit mir was gemeinsam zu machen. Und daraus sind jetzt schon 3 Bücher, mehrere Theaterstücke, Hörspiele und so entstanden. Und wir haben noch kein einziges Mal Krach gehabt. Das ist wirklich ungewöhnlich.
Also so wie Sie lachen, stimmt das auch noch?
Ja.
Jetzt ich kann es ja nur bestätigen.
Also Schreiben ist ja auch so ein gemeinsames Abenteuer. Und Abenteuer verbinden ja auch, bringen einen näher. Sind Sie auch Freunde geworden darüber, über Schreiben?
Wir sind miteinander befreundet. Also auch unsere Frauen sind befreundet. Also das heißt, wir kennen uns ziemlich gut. Und was ich natürlich am Hubi auch schätze, ist, dass er ist ja wirklich einer der populärsten Autoren, die es gibt im Moment in Deutschland, dass er eigentlich in seinem Wesen sich nie verändert hat. Also in diesen über 30 Jahren, wie wir uns kennen, ist er, wir entwickeln uns alle weiter in dem Sinne schon, aber also da immer noch der gleiche Mensch geblieben und deshalb funktioniert das auch so gut.
Herr Rubi, immer noch der gleiche Mensch, macht Ihnen das auch Angst? Ist als Kompliment gemeint.
Ja. Macht mir keine Angst, das ist schon auch meine Absicht. Warum soll man sich auch groß verändern, wenn man so wie man ist, zurechtgekommen ist, jetzt werde ich dann 80 Jahre alt, da verändert man sich sowieso nicht mehr. Aber ich glaube, auch in den letzten 30 Jahren hat sich da nicht sehr viel verändert.
Sie haben es jetzt gerade schon mal erwähnt, wie Sie schreiben. Also zum Schreiben auch so eine gewisse Einsamkeit manchmal gehört und vielleicht auch die Lust, da jemanden reinzuholen. Ist das für Sie ein Beruf, das Schreiben? Also ist das Arbeit oder auch immer irgendwie so ein Quell von Lust, weil es einfach Spaß macht?
Naja, es ist beides. Ich war ja erst mal 40 Jahre lang Journalist, zum Schluss 7 Jahre beim Spiegel als Korrespondent für Baden-Württemberg. Und ich habe eigentlich geschrieben, seitdem ich so 14 war. Ich habe schon im Gymnasium ein Theaterstück geschrieben und habe dann meine Klasse, deren Sprecher ich war, auch gezwungen, es aufzuführen. Ich habe dann zur CVJM-Jugendarbeit gemacht, habe die auch gezwungen, ein Stück von mir aufzuführen. Die Waldenser, da reden die heute noch davon. Ich habe immer geschrieben und ich wusste nicht, ob ich daraus einen Beruf machen kann, zumal ich kein Abitur hatte, weil ich von der Schule geflogen war während des Abiturs.
Die konnten Sie nicht zwingen, Sie auf der Schule zu behalten?
Nee, ich hätte es ein Jahr später nochmal wiederholen können, aber das wollte ich dann nicht. Dann war ich noch ein gescheiterter Wehrdienstverweigerer, es war ziemlich schlimm. Und ich wusste nicht, was ich werden sollte. Dann habe ich ein Jahr lang Gesang studiert, nebenher. Und merkte ich, das haut auch nicht hin. Aber die Schreibbegabung, die hatte ich nur, wer nimmt einen ohne Abitur bei einer Zeitung als Volontär? Und dann hatte ich das Glück, so eine Art Begabtenprüfung zu machen. Und daraufhin wurde ich eingestellt als Volontär und habe dann angefangen in der Tageszeitung. Und seitdem schreibe ich jeden Tag. Und weil Sie gefragt haben, beruflich manchmal mit Anstrengung, aber meistens eigentlich mit großer Lust.
Also Sie sind mittlerweile einer der erfolgreichsten und produktivsten Drehbuchautoren Deutschlands, für den Tatort zum Beispiel, den Kommissar Bienzle, den hier in Stuttgart natürlich jeder kennt. Dieses Autorendasein, Sie sind mittlerweile in Berlin, da stellt man sich das ja auch immer so ein bisschen bohemhaft vor. Also sind Sie jemand, der quasi eigentlich nur noch in der Kneipe sitzt und schreibt, auch heute noch?
Nein.
Oder ist es die Kehrwoche in Berlin,
und
am Schreibtisch?
Ich bin wirklich, das ist völlig unspektakulär. Ich gehe zwar gerne in die Kneipe, aber da schreibe ich nicht. Ich gehe morgens an den Schreibtisch. In meinem Alter arbeitet man nicht mehr in die Nacht hinein wie früher, nur ganz selten. Arbeite 4-5 Stunden an einem Manuskript, dann beantworte ich Leserpost und mache sowas. Und am nächsten Tag mache ich wieder das Gleiche. Das ist ein völlig unspektakulärer Ablauf und Bohème, da habe ich nie dazugehört. Das war auch nicht möglich, weil ich ja immer sehen musste, wie ich Geld verdiene.
Herr Grobmann, Sie hatten auch Gelegenheit, in die Bohème abzurutschen. Also erstmal Dramaturg, jahrzehntelang eigentlich an großen deutschen Theatern und dann Professor in Hildesheim für Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. Hat Ihnen das Unterrichten großen Spaß gemacht? Ist das was Ihnen heute noch fehlt?
Ja, also ich habe sehr bewusst dann die Fronten gewechselt. Erst war ich eben als Dramaturg 20 Jahre tätig und dann die nächsten 20 Jahre dann als Lehrender. Und das hat mir eigentlich dann wirklich großen Spaß gemacht. Ich stamme natürlich auch aus einer Lehrerfamilie. Meine Großmutter war Lehrerin, mein Vater war also auch Lehrer. Und so hat sich das dann auch wieder bei mir erfüllt sozusagen. Und ich habe das gern gemacht, aber dass ich das jetzt vermisse, ist nicht der Fall. Weil, wissen Sie, die Sache ist die Studenten und Studentinnen bleiben immer gleich jung und man wird immer älter. Das heißt, der Abstand wird größer und man muss sich ja auch, wenn man ästhetische Praxis und Theorie unterrichtet, man ist ja anders ästhetisch geprägt als die Studierenden, die man hat. Das heißt also, irgendwann klafft das sehr weit auseinander, ne, die Prägungen. Und das hält natürlich dann auch wieder fit und jung und deshalb im Gegensatz zu vielen meine Theaterkollegen, die heute gar nicht mehr ins Theater gehen können, die alles furchtbar finden, geht mir das nicht so, weil eben die Studenten haben einen Jung erhalten und dann man guckt anders hin, auch auf neue Formen im Theater und in den szenischen Künsten. Aber es ist eben dann so, irgendwann reicht es dann auch. Ne? Also das ist schon in Ordnung.
Also es reicht mit dem Unterrichten?
Ja, aber mit dem Unterrichten reicht es, ja. Und dann die dritte Abteilung meines Lebens ist eben das Schreiben, was ich zusammen mit dem Hubi mache. Ohne Hubi schreibe ich ja nicht. Ne? Ich schreibe nur die Sachen, die ich zusammen mit dem Hubi mache, da schreibe ich. Und da lerne ich immer was dazu und das macht eigentlich auch große Freude. Und es ist der dritte Abschnitt meines beruflichen Lebens.
SWR 2 Tandem. Bei uns sind die Autoren Felix Hubi, auch der Hubi, genannt von seinem Co-Autor in dieser Sendung, von Hartwig Grommes. Beide sind hier im Studio. Zusammen haben sie einen schwäbischen Familienroman geschrieben mit dem Titel Die Kerners. Das Buch ist im Frühjahr diesen Jahres erschienen, im März. Wie ist denn das Echo bislang?
Also darf ich was korrigieren? Es ist kein schwäbischer Roman, es ist ein deutscher Roman, den kann man auch in Hamburg lesen. Was war der zweite Teil?
Was war der zweite Fehler des Moderators? Schwäbisch, weil das Thema natürlich ja, eine württembergische Familie ist, aber das Buch verkauft sich natürlich in ganz Deutschland.
Dieses Etikett ist halt nicht zutreffend. Ja. Es erschien im März dieses Jahres.
Genau, wie war das Echo bisher auf diesen schwäbisch-deutschen Roman?
Ich hatte ja vorher im gleichen Verlag diese autobiografischen Romane, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Und der Beginn war etwas verhaltener, auch bei den Lesungen zunächst. Es ging so weit, dass eine Lesung in Tübingen sogar abgesagt wurde, weil nicht genügend Karten verkauft wurden. Inzwischen machen wir aber eine ganz andere Erfahrung. Wir haben vor vielen, vielen Zuhörern gelesen letzte Woche und das Publikum kommt so langsam. Ich habe mich jetzt gerade erkundigt, die Verkäufe ziehen auch ein bisschen an. Heute muss man ja wirklich froh sein, wenn 2.000, 3.000 Exemplare von einem Buch verkauft werden. Das werden wir sicher mit diesem Buch schaffen und auch mehr. Es ist ja so extrem schwierig geworden, auf dem Buchmarkt etwas durchzusetzen. Aber es sieht so aus, als ob es würde.
Vielleicht kann ich dazu noch was sagen, was uns gewundert hat, aber jetzt nicht mehr ist, dass die Kenntnisse über die Kerners eigentlich sehr gering sind. Das heißt, wenn die Leute merken, was für spannende Figuren das sind, sind sie gleich enthusiastisch. Das merkt man immer nach den Lesungen, sind die Buchverkäufe am Ort immer sehr hoch. Also alle wollen ein Buch haben, weil sie die Leute spannend finden. Aber es ist eben so, nicht mal mehr mit dem Justinus, der ja wirklich so ein württembergischer Heiliger ist, ja, mit seinem Weinsberg und seinen Gästen und seiner literarischen Reputation. Nicht mehr bei dem Justinus kennt man sich noch aus. Und das ist ein bisschen hinderlich für so einen Familienroman.
Jetzt liegt das Schreiben des Buches natürlich auch schon etwas länger zurück wahrscheinlich. Wie geht es bei Ihnen weiter jetzt gemeinsam? Also haben Sie gleich das nächste Projekt direkt in der Schublade?
Ja, wir haben das nächste Projekt in der Schublade. Also ich muss vorher noch meinen dritten autobiografischen Roman zu Ende bringen. Der soll noch im Herbst dieses Jahres erscheinen und soll meine Zeit beim Spiegel beschreiben. Und dann haben wir uns vorgenommen, in ähnlicher Form einen Roman über Max Eid zu machen. Da ist übrigens wieder das Gleiche. Wenn man das Leuten erzählt, sagen sie, ja, es gibt doch den Max Eidsee in Stuttgart. Aber mehr wissen sie eigentlich über Max Eid, der ein schwäbischer Pionier war, der in Amerika und in Afrika die Landwirtschaft revolutioniert hat und der bei uns auch die erste große deutsche Landwirtschaftsgesellschaft dann gegründet hat danach. Und wirklich ein unglaublich faszinierender Mann, über den weiß niemand was. Da geht es wieder um das Gleiche. Man muss das Interesse wecken und dann werden die Leute sich wundern.
Also noch ein deutscher Roman über einen Schwaben.
Genau,
wenn ich so sagen darf.
Wieder ein. Der Max Eid ist ja ein weltläufiger Mensch. Ne? Der ist groß geworden in England als Ingenieur bei der Firma Fowler und ist eben dann als Ingenieur, der die Dampfflüge in aller Welt durchsetzen sollte, auch in alle Welt gekommen, eben von Russland bis Afrika und Amerika. Und deshalb ist er einer der weltläufigen Schwaben.
Also wir sind hier jetzt am Ende unserer Sendung angelangt. Und zum Schluss vielleicht noch einmal die Frage, jetzt haben Sie sich so lange mit den Kerners beschäftigt, also Sie haben ganz viel über die Kerners gelernt. Haben Sie denn auch was von den Kerners gelernt für sich?
Das würde ich jetzt nicht behaupten, nein. Aber ja. Vielleicht, also muss man sagen, der Georg Kerner mit seinem Idealismus, der hat mich schon sehr beeindruckt. Ob ich da viel daraus gelernt habe, weiß ich nicht. Ich bin eben beeindruckt. Nicht? Aber ich habe viel Neues erfahren, viel Neues gelernt, also an Wissen. Aber sagen wir, für mein Verhalten oder für mein Schreiben war da kein Einfluss.
Ja, doch, vielleicht kann man schon sagen, was bei allen dreien ist, ist eine klare Haltung. Und selbst der Karl von Kerner, also der Freiherr und württembergische Innenminister, zeigt doch in seinem Leben eine aufrechte demokratische Gesinnung. Der linkeste ist sicher der Georg, ja, und der also am vermittelndsten ist, ist der Justinus. Aber alle sind eigentlich aufrechte Demokraten und arbeiten also an einer demokratischen Verfasstheit der Gesellschaft, was im 19. Jahrhundert ja nicht so üblich war. Und deshalb muss man sie hochachten und gerade in unseren Zeiten auch sehr schätzen.
Das nehmen wir jetzt mal als schönes Schlusswort. Mhm. Herr Graumes, Herr Hubi, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Danke.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann, in der Technik Thomas Reinhardt. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.